Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Ignoranz oder Identitätsverlust? Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Es gibt sehr wenig Dinge, die zum Scheitern eines Unternehmens führen. In die Insolvenz oder in die Bedeutungslosigkeit. Der Top Nummer 1 Grund, der sicherlich für deutlich über 90% der Fälle verantwortlich ist, ist schlechtweg einfach Ignoranz. Was das genau bedeutet, darauf werde ich im weiteren Verlauf dieser Episode noch eingehen. Dann gibt es Einzelfälle, wo man sagen muss, okay, hier haben bestimmte, ich sag mal, ökonomische Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel starke Veränderungen in der Weltwirtschaft, so wie wir sie jetzt auch miterleben, einen so großen Einfluss, der nicht mehr kompensiert werden kann, dass es dadurch zur Insolvenz kommt. Auf der anderen Seite muss man sagen, treten solche Veränderungen plötzlich auf? Nein. Es hat halt damit zu tun, wie man sich als Unternehmer selber sieht und wie gut man seinen Job als Unternehmer macht. Und dazu gehört nicht erst seit heute, sondern bereits seit Jahrzehnten wirklich auch zu verstehen, wie die Dinge auf dieser Welt und nicht bloß in Deutschland funktionieren. Und das ist leider so ein sehr deutsches Problem. Deutschland ist sich immer genug und glaubt, der Rest der Welt dreht sich um Deutschland. Ja, das sehen wir bis in diese extreme Klimaideologie hinein, wo man immer noch behauptet, wohl wissend, dass Deutschland null Einfluss auf das Weltklima hat durch seine CO2-Produktion, was einfach viel zu wenig ist, immer noch versucht, das Klima zu retten. Ja, jetzt steht es sogar im Grundgesetz. Also das ist so die maximale Ausprägung von dieser grundlegend deutschen Wahnidee, alles dreht sich um uns. Und das ist auch das, was ich tatsächlich in den letzten Jahren immer mehr und auch jetzt eher verstärkt noch im Unternehmertum miterlebe. Es ist so dieser Widerstand dagegen. Na, die Welt ist halt scheiße und die muss jetzt so werden, wie wir das haben wollen. Sonst ist es halt doof und sonst können wir das nicht. Ne? Aber diesen Weg will ich in dieser Episode gar nicht weiter runtergehen, sondern es ging ja darum, was führt noch zur Pleite eines Unternehmens. Also manchmal sind es ökonomische, ich sag mal unvorhergesehene ökonomische Rahmenbedingungen, die dann über Kaskadeneffekte natürlich dazu führen, dass das Unternehmen pleite gehen. Und manchmal ist es so, dass einfach aufgrund von Unkenntnis oder mangelnder Erfahrung so schlechte Entscheidungen getroffen werden, die dann zum Untergang des Unternehmens führen. Und hier muss ich sagen, da letztlich kommen wir in jedem Punkt wieder auf das Thema Ignoranz zurück. Also ich nehme da gerne die Definition von Karl Popper. Ignoranz ist nicht das Fehlen von Wissen, sondern die Weigerung, es zu erwerben. Ne? So hat er das definiert. Und das ist tatsächlich im deutschen Unternehmertum außerordentlich ausgeprägt. Das ist im internationalen Vergleich wirklich einmalig. Das ist auch wissenschaftlich gut untersucht und aufgearbeitet. Das ist jetzt nicht so, dass ich mir das ausdenke hier aus meiner kleinen Bubble raus, sondern ich sehe das selber über Jahrzehnte. Bin ja nun nicht mehr ganz jung mit meinen 57, bald 58 Jahren. Ich habe ein sehr, sehr großes, auch internationales Netzwerk. Ich habe die direkten Vergleiche und es gibt eben auch die wissenschaftlichen Arbeiten, gar nicht mal so wenige auch direkt aus Deutschland, genau zu diesem Thema. Also Deutschland ist da schon sehr einzigartig, ne? Das muss man wirklich sagen. Und wer ein Unternehmen gründet und sich gerade zu Anfang nicht wirklich intensivst damit auseinandergesetzt, was man dafür alles wissen und auch können muss, und das ist einfach eine Menge Holz. Es ist eben nicht so einfach. Ich kann da was, das funktioniert. Leute kaufen das, egal ob es ein Produkt oder ein Service ist. Und dann hole ich mir Leute dazu, baue ein Team auf und dann verkaufen wir mehr davon. Und dann ist das alles super und dann läuft das da so. Das ist aber tatsächlich der normale Verlauf einer Unternehmensgründung. Und in dem Prozess ist dann so viel zu tun, einfach weil du musst die Kunden besorgen, du musst die Kunden zufriedenstellen, also du musst abliefern und du musst Marketing vielleicht noch ein bisschen machen. Die meisten machen ja nicht mal das, sondern du holst dir neue Mitarbeiter, dann müssen Mitarbeiter eingearbeitet werden und dann machen die Probleme und dann muss man sich um die Probleme kümmern und gleichzeitig muss man mehr Kunden finden und man muss die Kunden auch zufriedenstellen. Und da drin ist so viel zu tun, dass hier bereits die Story losgeht, keine Zeit für was anderes. Und tatsächlich ist das die einfache Begründung dafür, die dazu führt, dass der allergrößte Teil der deutschen Unternehmen bis heute keine zuverlässigen Prozesse, keine zuverlässigen Systeme, keine zuverlässigen Strukturen, kein echtes Marketing, kein Branding, keine Strategie, kein Risikomanagement haben. Und über meine Lieblingsthemen Leadership und Unternehmenskultur brauchen wir an der Stelle gar nicht reden, weil dafür ist selbstverständlich keine Zeit. Die Leute sollen einfach mal ihre Arbeit machen. Und das ist leider dieser generelle deutsche Irrglaube, der immer mehr dazu führt, dass ihr immer weniger Produktivität aus euren Leuten rausbekommt, weil ihr ihnen einfach nicht das gebt, was Menschen, nicht eure Mitarbeiter, sondern Menschen generell unbedingt brauchen, um wirklich produktiv zu sein, um wirklich eine Bedeutung in ihrer Arbeit zu finden. Darum geht es aber in der heutigen Episode nicht. Das ist mindestens eine eigene Episode, wahrscheinlich mehrere. Ja. Aber das ist der Punkt. Also es wird einfach nicht das getan, was getan werden muss. Es wird nicht das gelernt, was gelernt werden muss. Und es wird nicht das etabliert, was etabliert werden muss. So einfach kann man das zusammenfassen. Und irgendwann scheitert so ein Unternehmen dann plötzlich. Ne? Und gerade die letzten Jahre sind ja voll von deutschen Traditionsunternehmen, große Familienunternehmen, lange Geschichte, 75 Jahre, 125 Jahre und so weiter. Und puff, sind sie weg. Ja? Auch jetzt gibt es eine Reihe großer deutscher Mittelständler, die teilweise Weltruf genießen, will hier keine Namen nennen, die in einer außerordentlich prekären Lage sind, teilweise sogar schon, wird es in den Medien schon aufgearbeitet, wird darüber geredet. Genau aus diesem einfachen Grund. Völliges Fehlen von unternehmerischem Basiswissen und Basisfähigkeiten. Sich nur mit Finanzen auszukennen. Und liebe Freunde, ich weiß, weil in meinem Netzwerk sind nur auch nicht wenige CFOs, CROs, teilweise mit wirklich internationaler Erfahrung in den größten Unternehmen der Welt. Die wenigsten Unternehmer in Deutschland kennen sich mit Finanzen wirklich aus. So in diesen deutschen Traditionsunternehmen, sage ich mal, ja, 75 Jahre, 5000 Mitarbeiter und so, ist in aller Regel zumindest diese Kaufmannsschleue vorhanden. Das heißt, die können mit Geld ganz gut jonglieren. Ja, die wissen, wie das funktioniert, welche Schulden man am besten macht, um Folgendes zu erreichen und so weiter. Ist jetzt kein Finanzpodcast. Ne, aber die wissen, mit den Instrumenten ganz gut umzugehen, die jonglieren dann Zahlen und das ist genau das Problem, die kümmern sich die ganze Zeit um die Zahlen, nicht um die Leute und daran entwickeln sie dann eine strikte eigene Weltsicht und vor allen Dingen auch die Idee, dass sie alles wüssten und dass sie alles kontrollieren können und dann fangen sie an, die Realität zu ignorieren. Ja, das ist ein Teil der Ignoranz. Das geht ein bisschen über die Definition von Karl Popper hinaus. Das ist, naja, wobei, es ist die Weigerung, neues Wissen zu erwerben. Und dazu gehört natürlich auch, die Realität einfach anzuerkennen. Und ganz häufig ist es eben so, dann werden schlechte Entscheidungen getroffen und dann wird ignoriert, dass die Entscheidung schlecht war und man fährt einfach so weiter. Ja? Und dann ist es irgendwann kaputt, dann ist es pleite und dann fragt man sich, wie konnte das eigentlich passieren? Und dann merkt man, tja, da es sind halt nie die richtigen Entscheidungen getroffen worden. Die internen Strukturen sind eine absolute Katastrophe. Die Unternehmenskultur ist eine absolute Katastrophe. In vielen großen deutschen Familienunternehmen regiert der blanke Horror. Das ist schrecklich. Die Leute haben Angst, dort zu arbeiten. Wenn da Führungskräfte über den Gang gehen, dann sind alle stumm in den Büros, weil keiner auffallen will, weil die genau wissen, was passiert. Weil die auch wissen, dass hintenrum gegen sie taktiert wird. Da taktiert der C-Level und der Sub-C-Level gegeneinander. Ja, das sind eher politische Ränkespiele, als dass das irgendwas mit Management oder Führung zu tun hätte. Das ist die harte Realität in vielen deutschen Unternehmen. Und da brauchst du gar nicht 5000 Mitarbeiter, das geht bei 60, 80, 100 Mitarbeitern bereits ganz deutlich los, dass die Teams gegeneinander arbeiten, dass die Abteilungen gegeneinander arbeiten, dass wir diese Silo-Bildung haben und so weiter. Ne? So. Also das nur so als Intro. Warum gehen Unternehmen pleite? Im Endeffekt wirst du fast immer, ich denke, meine beliebten 99%, wirklich bei der Ignoranz rauskommen. Man hat sich um irgendwas nicht gekümmert. Man hat irgendwo eine Realität nicht sehen wollen. Man hat die Fakten einfach ignoriert oder verdreht oder reframed. Ja? Und dann am Schluss ist es kaputt. Und dieses Verhalten findet sich ja nicht bloß im unternehmerischen Bereich. Aber da ist es für mich natürlich besonders interessant, weil der Impact so groß ist. Aber du findest das in den anderen Dimensionen deines Lebens auch. Du findest es in deiner Spiritualität, du findest das in deinem körperlichen Bereich, du findest das in deiner Beziehung. Realitäten werden ignoriert, Gefühlen wird nachgegangen, Weltsichten, Glaubenssätze werden bis aufs Blut verteidigt. Unter dem Ignorieren der Realitäten eben, ne, weil man sonst zur Kenntnis nehmen müsste, ich bin hier auf verlorenem Posten. Und dann am Schluss ist es kaputt. Ja, das gilt für fast alle Beziehungen in unserer Gesellschaft. 82% der Beziehungen scheitern. Ich denke, da ist nochmal eine Dunkelziffer, die einfach nur zusammenbleiben bis zum Lebensende, weil das halt so ist. Man weiß, dass das für viele Ehen gilt. Wir haben, glaube ich, ziemlich kontinuierlich eine Scheidungsrate, die so zwischen 55% und 60% liegt. Also bereits da merkt man, eine Beziehung einzugehen oder zu heiraten, ist eigentlich gar keine so wirklich gute Idee. Ne? Also die Statistik ist da ganz klar gegen dich. Wir wissen, dass in beiden Geschlechtern, ich würde da eine hohe Dunkelziffer einräumen, ja, aber die offiziellen Zahlen sind, dass ungefähr 60% der Partner fremdgehen. Ich denke, dass es wahrscheinlich deutlich mehr sind. Ich glaube auch, dass deutlich mehr Frauen fremdgehen als Männer. Warum? Einfach, weil sich das aus der psychologischen Struktur der Frau ergibt. Und das ist überhaupt nicht böse gemeint oder so. Ja, das ist keine Beleidigung, sondern das ist einfach mal ein Fakt. Ja, es gibt so diese Heterogamie der Frau. Die ist psychologisch, wissenschaftlich gut untersucht und auch gut dokumentiert. Und die führt einfach dazu, dass Frauen grundsätzlich ein größeres Interesse an anderen sexuellen Partnern haben als wir. Ich glaube auch, dass Monogamie nichts anderes als ein soziales Konstrukt ist. Ich glaube nicht, dass der Mensch eine monogame Spezies ist. Aber auch das ist gar nicht das Thema dieses Podcasts hier. Sondern die große Frage, die man sich stellen muss und die sich unglaublich schlaue Leute auf der Welt schon seit sehr, sehr langer Zeit stellen, Leute, die wahrscheinlich viel schlauer sind als ich, ist, warum treffen kluge Menschen unfassbar dumme Entscheidungen? Das ist spannend, nicht wahr? Und das ist so eine Frage, über die ich immer wieder und immer wieder und sehr lange nachdenke. Und es ist ja das, was wir überall erleben. Ja, das ist auch das, wovon ich in diesem Podcast jetzt seit über 850 Folgen rede. Menschen werden mit Fakten konfrontiert, die man schier nicht ignorieren kann. Ja, also wenn du, ich nehme immer gerne dieses Beispiel, was so anschaulich ist. Wenn du Diabetiker bist und dein Fuß ist schwarz und der muss amputiert werden, dann hast du offensichtlich ein Problem mit deinem Diabetes und dann wird man dir erklären, na klar, Medikamente, bla, bla, bla. Aber du hast selber durch deinen Lebensstil einen gigantischen Einfluss auf deine Diabeteserkrankung und aus meiner Perspektive, über 90% der Fälle ist der Diabetes alleine durch die Lebensstiländerung heilbar. Ja, wir reden vom Diabetes Typ 2, der Typ 1 interessiert uns ja nicht. Das ist der Diabetes, der in dieser Bevölkerung grassiert, so wie in allen Industrieländern, der die Menschen extrem krank macht, der eine der Hauptursachen für Herzinfarkte, Schlaganfälle, Krebserkrankungen ist. Ja. Vor allen Dingen die Vorphase zum Diabetes, die dauert ja Jahrzehnte. Ne? Die sogenannte Insulinresistenz ist nichts anderes als Diabetes in Zeitlupe, wenn man das genau betrachtet. Und der führt dann am Schluss in die Katastrophen und dann irgendwann sind die Blutgefäße so schlecht und dann gehen die kaputt und dann werden die Füße schwarz und irgendwann wird der Unterschenkel schwarz. Und dann spricht man in der Medizin so, ist nicht respektlos gemeint, aber einfach im saloppen Sprachgebrauch von der sogenannten Salamitaktik. Ne? Man schneidet halt Stück für Stück die Beine ab. Das ist der normale Alltag. Praktisch, ich glaube, 90% der Amputationen in Deutschland gehen auf das Konto von Diabetes beziehungsweise Rauchen, ne? Also die Gefäßerkrankungen. Da sind ganz wenig traumatisch oder andere Ursachen dabei. Das Gleiche gilt für Dialyse und Blindheit. Ja? Über 80% sind durch den Diabetes verursacht und hohen Blutdruck. Und das beides sind nun mal Folgen eines schlechten Lebensstils. So, also Leute müssten tatsächlich, wenn sie ein IQ über 70 haben, verstehen, okay, ja, ich esse die falschen Sachen, ich habe zu wenig Bewegung, ich kann das verändern, ich sollte es unbedingt verändern, weil offensichtlich mein Körper daran bereits stirbt. Oder machen sie es nicht? Ja, und ich bin ja jetzt seit 25 Jahren Arzt und habe eine sehr lange klinische Erfahrung, gerade in der Diabetologie. Und es ist verrückt, ich habe keinen einzigen Patienten selber erlebt. Es gibt Berichte davon, aber es sind echt Raritäten. Ja, wenn man mal genau hinhört, wenn man mit den Kollegen spricht, also die Leute, die es länger als vielleicht ein paar Wochen durchgehalten haben, kannst du mit der sprichwörtlichen Lupe wahrscheinlich eher mit dem Hubble-Teleskop suchen. Passiert nicht, machen sie nicht. Ja, es gibt Leute, die sind intelligent auf Nobelpreisträgerniveau und sind nicht in der Lage, ihr Essen zu kontrollieren. Aber da muss man sich doch fragen, wie, warum? Also mit der kognitiven Kapazität kann das nicht besonders viel zu tun haben. Es kann nichts mit Intelligenz zu tun haben. Hat es auch nicht. Und das ist der Knackpunkt. Und ich behaupte jetzt nicht hier die Antwort auf das Problem gefunden zu haben, aber ich glaube, dass ich einen sehr großen Teilaspekt davon zumindest für mich selber enträtselt habe. Und ich will versuchen, den hier klar zu machen. Das ist ein großes Wort. Ne? Ich will versuchen, das möglichst anschaulich darzustellen. Ich formuliere es mal so. So, aber wir sehen das ja auf allen Ebenen. Ja, also wir haben eine politische Landschaft etabliert über die Jahrzehnte hinweg, die unfassbar dämliche Entscheidungen treffen, eine schlimmer als die andere. Vor allen Dingen, jede neue Entscheidung macht das vorherige einfach nur noch schlechter. Ja, und du musst dich ja fragen, was ist denn da los? Also so blöd kann ja wirklich gar keiner sein. Und jetzt gibt es da draußen Leute, die unterstellen jetzt allen einfach ein Dunning-Kruger-Syndrom. Ja, das ist ja im Prinzip eine psychologische Störung. Das heißt, du bist gar nicht in der Lage, deine eigene Inkompetenz zu erkennen. Du bist da praktisch blind. Ja, das ist, als wärst du rot-grün-blind. Du kannst halt kein rotes Licht sehen. Die Fähigkeit fehlt dir dafür. Und genauso können Menschen ihre eigene Dummheit nicht sehen. Beziehungsweise ihr Unvermögen, intellektuell richtige Entscheidungen zu treffen. So, und es ist sehr leicht, Leuten das zu unterstellen. Ja, also wenn man zum Beispiel sich den guten Robert Habeck anguckt, müsste man sagen, also von seinem Verhalten her wäre er das Paradebeispiel für den Dunning-Kruger-Effekt. Jetzt muss man sich fragen, ist der Dunning-Kruger-Effekt einfach nur eine Beschreibung für das, worüber ich gleich sprechen werde? Ist ein Ergebnis davon? Ich glaube, dass... Kann ich nicht beantworten, die Frage. Ich halte es für möglich, dass der Dunning-Kruger-Effekt einfach nur eine Beschreibung dieses Endzustandes ist. Ich glaube vor allen Dingen aber, dass Ignoranz in den allermeisten Fällen tatsächlich nur ein Symptom ist. Ja, und ich sage ja schon seit vielen Jahren, das große Problem in Deutschland, gerade im Unternehmertum, ist diese Mischung aus Ignoranz und Arroganz. Und ich glaube, beides sind Symptome. Selbstschutz. Ja, das ist nichts anderes als Selbstschutz. Okay, wen oder was und wofür schützt man sich da? Ist jetzt wahrscheinlich die sehr berechtigte Frage. So, und hier ist das Ding, ich rede ja auch schon seit vielen, vielen Jahren von der Charakterbildung, von der Identitätsbildung, sind zwei unterschiedliche Sachen. Identitäten entstehen aus dem Charakter heraus. Der Charakter ist sozusagen das große Fundament, die Basis. Du bist mit einem Charakter bereits geboren worden. Ja, also mit einem ganz klaren Bild von dir selbst. Das hast du dann irgendwann durch Eltern, Schule, Gesellschaft und so weiter vergessen, verlernt, ausgetrieben bekommen, so wie wir alle. Und dann bist du Teil unserer Gesellschaft geworden. Und in unserer Gesellschaft sind 99,99% der Menschen sich nicht darüber bewusst, wer sie tatsächlich selber sind. Deswegen sind sie so unfassbar abhängig von all diesen sozialen Gegebenheiten, so nenne ich es mal, die uns umgeben, nämlich die Ausprägung davon sind dann diese extreme Abhängigkeit von der Beurteilung durch andere, ja, dieser pure Horror davon, dass andere einen irgendwie doof oder schlecht oder scheiße finden könnten. Diese Abhängigkeit von externen Ergebnissen, sei es deine Leistung, 14 Stunden im Büro bin ich ein guter Junge, 12 Stunden im Büro bin ich kein guter Junge, ich hätte da noch mehr machen können, ich sollte dies, ich sollte das. Die Abhängigkeit von deinen materiellen Besitztümern, die Uhr, das Auto, das Haus, die Möbel da drin, ja, für nicht wenig Männer auch, ihre Frau. Ja, gibt so Leute, die wirklich auf Social Media rumpopanzen, andere Leute brauchen eine teure Uhr, guck mal, was ich für eine geile Frau habe, wo ich mir denke, coole Beziehungsgrundlage. Diese Abhängigkeiten entstehen aus dem fehlenden Verständnis für sich selbst, aus dem fehlenden Wissen darüber, wer jemand selbst ist. Und jetzt können wir können uns gerne in Anführungszeichen drüber streiten, welches Wort jetzt mehr Sinn macht, Charakter, Identität. Ja, die Psychologen reden sehr viel von Identitätsbildung, Identitätsfindung. Da geht das sozusagen parallel mit dem, was ich als Charakter bezeichne. Ich benutze in aller Regel für dieses Level das Wort Charakter aus dem einfachen Grund, weil die Identitätsbildung und das Identitätsmanagement, so wie ich das nenne, unglaublich viel mit dem Gewohnheitsmanagement zu tun hat. Ja, also wenn du eine Gewohnheit kreieren willst, dann empfehle ich immer, zuerst eine Identität zu kreieren, auf die dann hingearbeitet wird. Ja, also das heißt, wenn du so eine dicke Couch-Potato bist, dann kreier die Identität eines Athleten für dich. Das heißt, du entscheidest für dich, ich bin ab heute ein Athlet. So, und es hat nichts damit zu tun, dass du dich noch nicht so verhältst und noch nicht so aussiehst. Das ist nicht fake it till you make it. Denn jeder Athlet war in der ersten Sekunde, als er für sich selber realisiert hat, dass er das ist, vermutlich noch kein Athlet, sondern er hat dann angefangen, athletische Dinge zu tun. Ja, also Usain Bolt war auch nicht immer 100-Meter-Läufer, sondern der war einfach nur Usain Bolt und irgendwann hat er entschieden, ich würde gerne 100 Meter laufen und er hat die Identität eines 100-Meter-Läufers angenommen. So, war er da schon besonders gut da drin? Vermutlich nicht. Ich weiß nicht, wie toll seine ersten Ergebnisse waren. Spielt auch gar keine Rolle. Ich glaube, ihr kriegt das Bild. Ja, also in dem Moment, wo ich die Identität annehme, bin ich das. Und wenn ich sage, ich bin ein, keine Ahnung, Judoka, mach Judo. Ich bin ja einer. Ja, also die Erfahrung habe ich auch gemacht. So, in dem Moment, wo du dich dafür entscheidest, dass du ein Judoka bist, ziehst du das erste Mal diesen Anzug an, deinen Trainingsanzug, ne, das Gi, und knotest da, ohne zu wissen, wie es richtig geht, diesen weißen Gürtel rum, der da mitgeliefert wird, und dann gehst du auf die Matte und hast einen Scheiß von Ahnung, was da zu tun ist, und die anderen werden die nächsten Monate mit dir diese Matte wischen und du fliegst durch die Gegend und weißt nicht genau, was passiert ist. Bist du deswegen noch kein Judoka? Doch, du bist ein Judoka, weil du Judo trainierst. Und irgendwann wirst du besser, da bist du nicht mehr ganz so schlecht und irgendwann wirst du richtig gut. Ja, und dann irgendwann hast du einen schwarzen Gürtel und wunderbar. Bist du erst dann auch ein Judoka? Nein, du bist die ganze Zeit schon einer. Ab dem ersten Moment, wo du diesen Anzug anziehst und auf die Matte trittst. Ja, so. Das ist einfach nur mal so grundlegend, warum ich das Wort Identität in der Regel anders verwende, weil ich der Meinung bin, ich muss ständig neue Identitäten annehmen. Also wenn du Unternehmer bist, dann musst du die Identität eines Marketers annehmen. Du musst die Identität eines Tech-Guys annehmen. Jeder Unternehmer ist im Technologie-Business. Du musst die Identität eines Leaders annehmen. Du musst die Identität eines Meister-Communicators annehmen und so weiter. Ja? Und immer wenn was Neues auftaucht in meinem Leben, was ich meistern muss, nehme ich zuerst diese Identität ein. Ja? Also die letzte Identität, die ich angenommen habe, war die des KI-Experten. So, von dem, was ich momentan in dem Bereich weiß und produzieren kann, von außen betrachtet, kein KI-Experte, richtig. KI-Experte im Trading würde ich das nennen. Ja, nur, dass ihr ein Bild davon kriegt. Deswegen sage ich gerne, das, was in der Psychologie gerne als Identitätsbildung oder Identitätsfindung beschrieben wird, das nenne ich Charakterbildung. Das greift für mich besser. Ja, also ich will hier nicht über Begrifflichkeiten streiten, wer hat recht, womit. Spielt, glaube ich, keine Rolle, nur, dass ihr versteht, worüber ich hier spreche. So, was hat jetzt das Thema Charakter-Identität tatsächlich mit Ignoranz und Arroganz zu tun? Nun, wir brauchen ein Gefühl davon, wer wir sind. Ja, also wir nehmen an dieser Stelle das Wort Identität. Welche Identität habe ich eigentlich? Und das ergibt da auch am meisten Sinn, weil das ist etwas, was wir kreieren. Charakter sind die grundlegenden Eigenschaften, die uns angeboren sind, die wir auch verändern können, die wir verbessern können und die wir auch ausbauen können. Ja, aber hier ist das Wort Identität, glaube ich, am besten gewählt. So, und die Vorstellung davon, wer ich bin, die kommt eben in aller Regel in unserer Gesellschaft nicht aus den Menschen selbst, sondern die Antwort kommt aus dem, was du bist, was du tust. Ja, ich bin Unternehmer, ich bin Vater, ich bin Ehemann, ich bin vielleicht Marathonläufer, whatever. Und die kommt aus deinen Glaubenssätzen und die kommt aus deiner Weltsicht und die kommt aus deinem Zugehörigkeitsgefühl. Das sind ganz, ganz wichtige psychologische Komponenten. Das heißt, alles das, was du in diesem Moment tust und wie du es tust, ist deine Identität. Du identifizierst dich dadurch. du identifizierst dich auch durch das Kollektiv, dem du dich zugehörig fühlst. Ganz einfaches Beispiel, Impfbefürworter, Impfgegner, ist eine Identifikation. So, hat was mit Selbstwertgefühl auch zu tun, hat was mit Selbstempfinden zu tun. Das ist ganz wichtig. Ja? Deine Glaubenssätze spielen damit rein. Und deine täglichen Handlungen spielen damit rein. Das heißt, wie du die Dinge tust, die zeigen dir, wer du bist. Das definiert dich. Sollte nicht so sein. Also nicht auf dieser Ebene. Ja, natürlich definieren dich deine Handlungen, vor allen Dingen gegenüber anderen. Das ist super wichtig, das zu verstehen. Menschen werden dich immer basierend auf deinen Handlungen beurteilen, nicht auf dem, was du sagst. Ja, und ich gehe davon aus, dass du es genauso erlebst wie ich. Ich erlebe nichts anderes, als dass Männer das eine tun und das andere sagen. Du kannst dich auf keinen verlassen. Ja, es gibt eine Handvoll Männer auf der Welt, denen ich wirklich vertraue. Und die sind, bis auf vielleicht ein, zwei Ausnahmen, alle nicht in Deutschland. Weil ich einfach über mehr als 50 Jahre gelernt habe, was das Wort eines Mannes wert ist. Und bevor ich nicht gesehen habe, wie er sich vor allen Dingen dann verhält, wenn es scheiße läuft, auch wenn es zwischen uns beiden vielleicht scheiße läuft, vorher werde ich ihm nicht vertrauen. Ja? Nur als Disclaimer an der Stelle, ich sage ja immer, man gibt einen Vertrauensvorschuss. Ja, das mache ich auch. Aber das ist strikt limitiert. Ja? Also, wenn du mit mir Kontakt hast, wirst du immer das Gefühl haben, dass ich dir vertraue und es ist auch real. Aber dafür gibt es für mich eine ganz klare Grenze, über die ich nicht hinausgehe. Und ich habe immer eine Strategie, ich habe immer ein ausgeprägtes Risikomanagement, was ich tue, wenn ich merke, dass ich an dieser Stelle enttäuscht werde, belogen wurde, eben die andere Person etwas anderes tut, als das, was sie mir sagt. Ja, das ist für mich wichtig, damit ich keine zu hohen Risiken eingehe und das kann ich jedem nur erzählen. Du solltest Menschen vertrauen, du solltest ihnen die Chance geben, aber du solltest dieses Vertrauen auch genauso schnell wieder entziehen und dein Einsatz sollte über die Zeit langsam steigen. Ja, du kannst nicht alle deine Chips in die Tischmitte schieben und sagen, ich bin all in, wenn du jemanden gerade kennengelernt hast, nur weil er dir vertrauenswürdig erscheint. Es gibt Leute, die sind wahnsinnig gut, das vorzutäuschen. Ja, das ist praktisch ihr Job. Das ist das, was sie tun. Betrüger zum Beispiel tun sowas. Und gerade im kaufmännischen, im unternehmerischen Bereich findest du das sehr, 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 sehr häufig, dass Menschen genau sich so verhalten. Die sind vorne rum immer super nice und hinten rum rammen sie dir das Messer in den Rücken, dass du vorne noch für 5 Euro Brezen aufhängen kannst, wie man in Bayern so schön sagt. Ja, also da ein bisschen vorsichtig sein. Kommen wir auf das Thema Identität zurück. Das, was du tust, wie du es tust, das siehst du jeden Tag. Das definiert dich. So, hier wird es wirklich wichtig und spannend. Das, was du glaubst, das, was du zu wissen glaubst, ja, Glaubenssätze, Weltsicht, eben das, was du meinst, was wahr ist, das, was du besitzt für viele auch, ja, und eben wie du agierst, das definiert dich als Person, wenn du nicht weißt, wer du wirklich bist. Und das wissen die wenigsten. Ne? So, jetzt kommt der Punkt. Jetzt kommt der wirklich wichtige Punkt. Das ist all das, was dich definiert, was dich ausmacht. Jetzt komme ich hier rein, und das ist ja das, was ich typischerweise tue, das ist ja meine Arbeit. Ja? Mein Slogan ist ja, ich sage dir nicht das, was du hören willst, ich sage dir das, was du hören musst. Ich sage dir jetzt, was nicht funktioniert. Ich zeige dir, was nicht funktioniert. So wie du mit deinem Körper umgehst, so wie du mit dir selber umgehst, so wie du mit deiner Partnerin umgehst, so wie du mit deinen Kindern umgehst, so wie du mit deinem Business umgehst. In all den Facetten, die zum Business gehören. Das ist das, was ich tue. Ich bin da drin unfassbar gut. Ich habe nicht umsonst den Spitznamen Disappointment Panda irgendwann gekriegt. Erstens weiß ich über all diese Bereiche wirklich, wirklich unglaublich viel. Ich bin äußerst intelligent und ich sage das gerade ohne Arroganz. Ich habe unfassbar viel Erfahrung und ich sehe das. Ich sehe jeden Mückenschiss. Ja, so. Deswegen ist das natürlich, und das ist mir auch absolut klar, aber das ist eben meine Arbeit, durchaus frustrierend mit mir zu sprechen. So, jetzt kommt der Punkt. Ich habe das in meiner Laufbahn als Arzt gemacht, ich habe das als Gymbesitzer, als Ernährungscoach, als Athletikcoach gemacht. Ich sage den Leuten, was nicht funktioniert. Ich sage den Leuten, was jetzt zu tun ist. Ja, also ich bezeichne mich selber nicht als Coach. Ich bin im besten Falle ein Mentor. Ja. Und dann machen die das nicht. Die nicken alle mit dem Kopf. Das passiert die ganze Zeit. Ja. Menschen nicken immer mit dem Kopf. Mhm. Dann kommen die Sprüche wie, ja, ja, ist klar. Das ist das Schlimmste überhaupt. Ja, ja, ist klar. In dem Moment weiß ich, diese Person hat gerade verbalisiert, ich bin schon ausgecheckt. Interessiert mich nicht. Ist klar heißt, mache ich sowieso nicht. Mache ich bisher nicht, mache ich sowieso nicht. Wenn du mit wirklich klugen Menschen sprichst, die ihr Leben im Griff haben, und du sagst irgendwas, was die sowieso schon tun, die reagieren nicht mit, ja, ja, ist klar darauf. Die nicken vielleicht, die sagen vielleicht noch einen Satz dazu, die sagen vielleicht kurz, was sie genau da tun, und dann geht das Gespräch weiter. Ja, also die Reaktion, ja, ja, ist klar oder ist sowieso klar oder natürlich oder diese ganzen reflexartigen Reaktionen ist nichts anderes als Selbstschutz. Heißt, ach du Scheiße, ich bin ertappt worden, will ich nicht wissen. Und das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus will. Ich bedrohe deine Identität. Ja, um es mal ganz kurz zusammenzufassen. Wenn ich die Dinge sage, die nicht funktionieren in deinem Leben, in deinem Unternehmen, dann bedrohe ich deine Identität. Und hier kommst du in massiven internen Konflikt. Das ist sicherlich der Hauptgrund dafür, für das, wie sich unsere Gesellschaft auch verändert hat in den letzten Jahrzehnten, dass die Realitäten komplett negiert werden, dass man rein emotional agiert und dass man Realitäten verfremdet, dekonstruiert, ausblendet, negiert. Nehmen wir einfach das Beispiel mit dem Ausbreiten dieser radikal-islamischen Tendenzen in Deutschland. In ganz Europa ja. Ja, wir haben diese Überfremdung. Wir haben diese Einwanderung durch eine Kultur und Religion, die einfach nicht zu uns passt. Null. Der Islam ist ein diabolisch-politisches Konstrukt. Was glaubt ihr, warum die islamischen Länder die Leute alle nicht haben wollen? Ja, die drastische Einwanderungspolitik von Ländern wie zum Beispiel Ägypten oder auch den Arabischen Emiraten. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, warum A, diese Leute, die zu uns kommen, da gar nicht hinwollen und B, diese Länder, die auch gar nicht aufnehmen, weil die verstehen, was das bedeutet. Ja? Und die regeln das richtig. Hier der Westen, in den östlichen Ländern, Tschechien, Polen, Ungarn und so weiter, die ja alle mittlerweile als rechts gelabelt werden, die machen es auch besser, weil die einfach ganz strikt das begrenzen. Dementsprechend haben sie auch diese Probleme nicht. Hier in den westlichen Ländern, ganz vorne dran England und Deutschland, holt man die alle rein mit offenen Armen. Ja, man chartert sogar Flieger, um die herzufliegen. Dann machen die sehr viele intensive Probleme und die werden dann einfach ausgeblendet, die werden wegdiskutiert. Entweder man sagt, nee, das stimmt gar nicht so, das kann man so nicht sagen. Man kann das sehr genauso sagen, wir kennen alle die Zahlen. Also man verfremdet komplett die Realität, man unterdrückt diese Nachrichten. Ja, über vieles wird ja auch gar nicht gesprochen, wird ja gar nicht berichtet. Wenn in China ein Sack Reis umfällt, berichtet die Tagesschau, wenn irgend so ein eingewanderter Ausländer hier Leute absticht, das kriegst du oft gar nicht mit. Ja? Und auf der anderen Seite redet man die ganze Zeit über Islamophobie und Anti-Islamismus. Das ist die maximale Ausprägung auf nationaler Ebene. Das Gleiche findest du beim Klima, das Gleiche hast du bei Covid, mit dem Impfen gesehen und so weiter. Ja, hier werden komplette Narrative erschaffen, um die eigene Identität nicht in Frage stellen zu müssen. Denn irgendjemand hat ja mal die Entscheidung getroffen, diese Leute alle ins Land zu holen, um bei dem Beispiel zu bleiben. Diese Personen, dieser Personenkreis und alle, die diese Entscheidung seit damals unterstützt haben, müssten jetzt sagen, habe ich einen Fehler gemacht? Und das ist ein Problem. Damit sabotieren sie jetzt ihre eigene Identität, ihre eigene Stabilität. Sie müssten in Frage stellen, wer sie sind. Du musst eine ordentliche emotionale Reifung haben und du musst ein stabiles Individuum sein. Das heißt, du musst bereits wissen und verstehen, wer du bist, damit du in der Lage bist, das zu tun. Du kannst das sonst nicht tun. Du wirst das sonst nicht tun. Du wirst nicht bereit sein, das vor dir selber zuzugeben. Das ist das, was das deutsche Unternehmertum in diesen Abgrund geführt hat, in dem es jetzt gerade sitzt. Die Standortbedingungen sind nicht ideal. Ich sage das an der Stelle immer mit dazu. Ja, wir haben das Problem mit den Sozialabgaben und den Steuern. Eure internen Probleme, die ihr fast alle habt, sind so gigantisch groß, dass die äußeren Probleme, deren Auswirkungen locker wegkompensieren würden, locker überkompensieren würden, wenn ihr euch um eure internen Probleme kümmern würdet. Denn das wirtschaftliche Potenzial durch eure internen Probleme ist so gigantisch groß, das übersteigt in seinem Potenzial die Auswirkungen der externen Faktoren deutlich. Ja, das ist ein Fakt. An euren internen Problemen wird die Politik, selbst die beste Regierung der Welt, wird eure internen Probleme niemals fixen. Das ist nicht ihre Aufgabe. Also gerade wenn es eine gute Politik wäre, wäre es schon mal gar nicht ihre Aufgabe, sich in eure Angelegenheit mit einzumischen. Auf der anderen Seite erwarten die Unternehmer aber von der Politik, dass die alles so regelt, dass sie weiter schön arbeiten können. Sprich, dass sie sich nicht verändern müssen. Das ist ja das, was wir jetzt seit Jahren, seit 2020 ganz massiv erleben. Das Ablehnen der Eigenverantwortung, damit auch das komplette Unvermögen, irgendetwas selber zu regeln. Ja, wenn ihr nicht bereit seid, Entscheidungen zu treffen, um euch anzupassen, herauszufinden, wie ihr damit umgehen müsst, ob das angenehm ist oder nicht, interessiert keinen Menschen, Leute. Ja, Behördendschungel und so weiter, findet heraus, wie ihr damit besser umgehen könnt. Plant längerfristiger. Ja, plant diese Zeiträume mit ein. Whatever. Es gibt immer eine Möglichkeit, mit den Dingen umzugehen. Andere Menschen finden sie ja auch. Aber das ist genau das, was daraus entsteht, aus dieser Identitätsgefährdung. Ich muss ja aufgeben, was ich bisher gemacht habe. Ich muss aufgeben, was ich bisher kenne. Vor allen Dingen muss ich die Idee aufgeben, dass das richtig ist, was ich tue. Und hier kommen wir an den Pudelskern sozusagen. In dem Moment, wo ich das aufgeben muss, bin ich identitätslos, wenn ich nicht weiß, wer ich bin. Und das Ding ist, wenn du tatsächlich weißt, wer du bist, wenn du deinen Charakter kennst, wenn du diese Arbeit gemacht hast und eben nicht abhängig bist von äußerer Beurteilung, von äußeren Umständen, von Besitz und so weiter, dann kommst du ja gar nicht in die Situation, weil du dich ja sowieso die ganze Zeit kritisch hinterfragst und auch von anderen spiegeln lässt. Ja, das ist ja das Kernkonzept der Rising King Academy von meinem Mastermind. Da kommen Unternehmer zusammen, um sich gegenseitig zu spiegeln und spiegeln zu lassen, um genau diese unliebsamen Antworten zu bekommen, um eben den Blick von außen zu bekommen auf die eigenen Blindspots, die wir ja alle unweigerlich haben. Ich bin ja auch nur einer davon. Ja, also wir alle brauchen immer wieder diese Perspektive von außen, dass wir merken, oh, an der Stelle habe ich eine riesen Lücke. Da bin ich bei weitem nicht so cool, wie ich dachte. Da bin ich bei weitem noch nicht so weit, wie ich dachte, weil unser Ego denkt immer nur das Beste über uns. Deswegen reagiert es ja auch die ganze Zeit, wenn einer kommt und sagt, nee, machst du nicht gut. Ne? So, also wir haben hier wirklich eine persönliche Bedrohung in dem Moment, wo ein Mensch zugeben muss, dass er einen Fehler gemacht hat. Das ist ein angeborener Mechanismus. Das nennt man kognitive Dissonanz. Ja? Kognitive Dissonanz ist... Ja, es gibt so einen saloppen Satz, der das ein bisschen beschreibt. Ja, Fehler wurden gemacht, aber nicht von mir. Ne, und das ist das, was ihr erlebt. Es ist immer jemand anders schuld. Das ist das Geschrei im deutschen Unternehmertum, all der Unternehmerverbände bis heute. Die Politik, die Politik, die Politik, die Politik, die Politik. Und ich habe es in so vielen Podcast-Episoden schon gesagt. Ich habe bis heute von keinem einzigen großen Unternehmerverband jemals einen Aufruf dazu gehört. Liebe Unternehmer, lasst uns doch mal an unseren Problemen arbeiten. Lasst uns doch mal die Dinge besser machen. Lasst uns doch mal ein paar hundert Milliarden Euro pro Jahr bergen, die in unseren Unternehmen verbrannt werden, weil wir die Unternehmen einfach nicht richtig führen. Das ist nämlich unterm Strich die ganz einfache Realität. Ja? So einen Aufruf habe ich noch nie gesehen und den werden wir auch niemals sehen. Weil auch diese Unternehmerverbände natürlich, die Personen da drin, eine ganz klare Identität haben. Und die auch nicht zugeben können, dass das möglicherweise nicht richtig ist, dass man was anderes tun muss. Also unterm Strich sehen wir die extremen Auswirkungen eines totalen Mangels an emotionaler Reifung. Ja? 99% der Gesellschaft sind 4-5-jährige Kinder, die versuchen, erwachsene Leben zu leben. Und in dem Alter haben Kinder noch nicht wirklich die Möglichkeit, ihre eigene kognitive Dissonanz zu erkennen und dann zu korrigieren. Das ist etwas, was wir lernen müssen. Und das ist das, was uns unsere Eltern und auch die Schule und die Gesellschaft von Kindesbeinen auf eigentlich beibringen sollte. Diese Konzepte sind aber seit Generationen bereits verloren gegangen. Es gibt dieses ganze Geschwätz von Selbstreflexion und was weiß ich noch alles. Und das ist alles Bullshit. Es gibt quasi keine selbstreflektierten Menschen mehr. Und Davon abgesehen ist Selbstreflexion immer ein sehr begrenzter Prozess. Deswegen brauchen wir immer eine Gemeinschaft von Menschen, in der wir einen Austausch haben können. Das ist der Grund für die Rising King Academy. Speziell für Unternehmer mit Familie, um hier diesen Austausch zu haben. Denn die Selbstreflexion kann natürlich auch nicht die blinden Flecken beleuchten. Sie findet hier und da mal eine Lücke. Je mehr Erfahrung du hast, je besser du wirst, umso mehr. Aber es ersetzt niemals die externe Perspektive. Das geht einfach nicht. Ja, das ist ein psychologisches Phänomen. Deswegen dieses ganze Gelaber über, ja, du musst halt selbstreflektierter sein. Nee, du brauchst eine bessere Umgebung. Du brauchst einen besseren Austausch mit den richtigen Menschen. Das ist die einzige Lösung da drin. Und du brauchst natürlich Hilfe bei deiner Identitätsfindung. Und das ist ja der eine ganz zentrale Aspekt in meiner Arbeit und auch in meiner Rising King Academy. Männern dabei zu helfen, überhaupt mal ihre eigene Identität herauszukristallisieren, herauszufinden, wer sie sind und darin diese Stabilität zu erzeugen, die dann am Ende sich außen als Antifragilität darstellen lässt. Weil du jetzt nämlich bereit bist, jederzeit dich in Frage zu stellen, alle Informationen kritisch zu hinterfragen, gezielt nach gegenläufigen Informationen zu deiner Weltsicht, zu deinen Glaubenssichten zu suchen, die aktiv zu suchen, sie auch wirklich kognitiv zu verarbeiten, anstatt sie nur mit einer Handbewegung wegzuwischen, so wie man das typischerweise tut. Und darin diese Stabilität zu erzeugen, wirklich mit Fehlern vernünftig umzugehen. Am Ende reden wir eigentlich nur darüber, eine ordentliche Fehlerkultur für sich selber zu etablieren. Und das hat natürlich extrem viel mit Selbstliebe zu tun. In dem Moment, wo ich mich dadurch bedroht fühle, dass ein Fehler von mir auffällt, existenziell bedroht fühle, und das ist die Realität für die allermeisten, werde ich nicht bereit sein, irgendetwas zu verändern. Im Gegenteil, ich werde Argumente dafür finden, meine fehlerhafte Realität zu begründen und ich werde anfangen, die Realität so lange zu verformen, bis sie dazu passt. Das ist das typische Ergebnis auch, was du bekommst, wenn du mit Leuten, die sehr stark in eine Ideologie verhaftet sind, mehr oder weniger stark, muss man tatsächlich sagen, anfängst, Sachargumente zu liefern, die ihrer Weltsicht widersprechen. Du verstärkst dadurch ihren Glauben sogar noch. Das klingt paradox, ist aber der psychologische Mechanismus. Das heißt, wenn ich einem Klimaaktivisten ganz klar die Fakten aufzähle, die gegen seine Ideologie sprechen, dann ist das für ihn die Bestätigung, dass er zu 100% richtig liegt. Denn die Idee dahinter ist, du versuchst ihn aktiv mit Fehlinformationen zu versorgen und genau das bestätigt, dass er recht hat. So funktioniert das. Das heißt, jeder Unternehmer, also das ist mir auch durchaus klar, ja, ich rede zu einem ganz, 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 ganz kleinen Kollektiv von Unternehmern, zu diesen 1-2%, die tatsächlich die Fähigkeit haben, sich mal kritisch zu hinterfragen oder bereit sind, sich kritisch hinterfragen zu lassen. Ich mache das ja für euch, das ist ja der Job. Du kommst in die Rising King Academy und du wirst jede Menge kritische Fragen bekommen und du wirst in enormem Tempo dein Leben verändern in allen Lebensbereichen. Deutlich über 95% werden jedes Mal, wenn ich sage, Leadership ist ein Problem, Unternehmenskultur ist ein Problem, weiterhin in ihrem Micromanagement bestärkt, werden weiterhin dahin bestärkt, die Mitarbeiter nicht ordentlich zu behandeln, nicht auf die Beziehungsebene mit denen zu wechseln, sie nicht wie Menschen zu behandeln, ihnen keine psychologische Sicherheit zu verschaffen, ihnen nicht das Gefühl von Bedeutung zu vermitteln, keine Beziehung zu ihnen aufzubauen, sondern weiterhin diktatorisch sie zu führen, Leistung zu verlangen, und weiterhin drüber zu jammern, wie furchtbar die Mitarbeiter sind und je jünger, umso schlimmer. Ja? Jedes Mal, wenn ich diese Dinge erwähne, verstärke ich deren Weltsicht, das ist mir absolut klar. Das kann ich aber nicht ändern, weil drüber reden muss ich nun mal, das ist meine Arbeit und meine Aufgabe. Es ist die Entscheidung jenes Menschen selbst, ob er bereit ist, mal zuzuhören. Und es ist leider seit tausenden von Jahren bekannt, die meisten Menschen sind nicht dazu bereit. Okay. Einfach, weil sie von klein auf es nie gelernt haben. Ja, und was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. So ganz stimmt der Satz nicht, aber es muss eine grundlegende Bereitschaft dafür vorhanden sein. Ja, also wenn jemand für sich selber entscheidet oder einfach nicht diese Kraft in sich spürt. Ich muss es mal so formulieren. Ja, das hat ja nichts mit Boshaftigkeit oder Absicht zu tun, sondern warum verweigern sich die allermeisten Menschen, die allermeisten Unternehmer tatsächlich den Veränderungen, von denen sie im Prinzip wissen, dass sie sie machen müssen und gehen wieder zurück auf das Feld, auf dem sie jetzt sind und verstärken diesen Glauben sogar noch. Das ist nichts anderes als Furcht, weil sie keine Ahnung haben, wer sie sind, wenn sie das aufgeben. So, man kann es so einfach formulieren. Das ist dieses schöne Beispiel, was man kennt von Strafgefangenen, die sehr lange im Gefängnis waren. In einer ganz hohen Quote, ich glaube es sind 75% oder mehr, begehen die innerhalb der ersten 6 Monate, nachdem sie aus dem Gefängnis entlassen worden sind, wieder irgendeine Straftat, einen Diebstahl oder sonst irgendwas, tatsächlich mit dem Ziel, wieder ins Gefängnis zu kommen. Die kommen draußen nicht zurecht. Die Welt ist zu groß, die Welt ist zu weit, sie bietet zu viele Möglichkeiten, sie bietet zu viele Informationen. In ihrer Gefängniszelle kennen die sich aus. Die haben so lange da drin gelebt, dass ihr Geist diese Grenzen nicht mehr überschreiten kann. Das ist für viele so. Ja? Und das ist kein bewusster Vorgang. Die gehen nicht raus und sagen, oh, ich möchte wieder zurück in meine Zelle, ich werde jetzt mal hier klauen und mich erwischen lassen. Sondern es sind natürlich unterbewusst ablaufende psychologische Mechanismen, die am Ende dazu führen. Ja? Wir tun Dinge immer mit einem Ziel. Gut oder schlecht. Und das Ziel kennen wir teilweise nicht einmal. So, das heißt, worum geht es hier? Es geht darum, sich darüber klar zu werden, dass nichts in der externen Welt darüber entscheidet, wer du bist. Und ein Fehler bedroht dich nicht. Das ist das Gefühl, was du hast, zugeben zu müssen. Ich weiß nicht, wie man Menschen führt. Ich habe von Leadership keine Ahnung. Und Leute, das ist nicht böse gemeint, sondern das ist einfach ein Fakt. So gut wie niemand von euch kann das. An dieser Stelle sind nur die ausgeklammert, die bereits über Jahre hinweg intensives Leadership-Training genossen haben, weil das die einzige Möglichkeit ist, ein wirklich guter Leader zu werden. Alle, die das nicht hatten, egal ob du C-Level bist, Unternehmer bist, Geschäftsführer, Manager, Teamleiter, Vorarbeiter, whatever, dann kannst du nicht führen. Es ist einfach so. Und bevor du nicht bereit bist, das vor dir zuzugeben, wird sich auch nie was ändern. Seht ihr, und das ist einer der Knackpunkte, warum diese ganzen Führungskräftetrainings alle völlig ineffizient sind. Weil niemand mit den Menschen überhaupt mal auf dieser Ebene spricht und ihnen die Möglichkeit gibt, für sich selber zu klären, ja, wenn ich das nicht mehr mache, was ich bisher mache, wer bin ich denn dann eigentlich? Weil es ist ein erschreckender Gedanke, nicht mehr zu wissen, wer man ist und wo man hingehört. Also es ist wirklich maximal bedrohend. Das geht bis in unsere Urängste, dem Ausschluss aus der sozialen Gruppe einher. Ja? Also das ist hochgradig relevant. Und wenn du natürlich diese Angst in dir spürst oder diesen Widerstand spürst gegen Neues, dann musst du den Blick nach innen richten und dich fragen, wer bin ich denn eigentlich wirklich und warum macht mir das so viel Angst? Warum bin ich nicht bereit, diese Veränderung zu machen? Ja, diese klassische Diskussion. Jeder Dicke weiß, dass er anders essen müsste, er macht es nicht. Warum? Weil es seine Identität ist. Und die Identität ist scheiße. Gib dazu Daten. 97% der Dicken hassen es, dick zu sein. Auch wenn ein großer Teil rumläuft und sagt, oh, ich liebe mich, wie ich bin und bla 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 und Toleranz und pipapo. Sie hassen es. Aber ist das, was sie kennen. Hey, und gerade in Essen ist so viel Therapie enthalten, so viel Komfort, so viel Zuversicht. Da bist du safe, da weißt du, was du tust. Du weißt, dass es dir nicht gut tut, aber in dem Moment ist es das, was sich gut anfühlt. Und wenn du es aufgibst, dann weißt du nicht mehr, wer du bist. Du weißt vielleicht nicht mal, wo du hingehörst. Deine Freunde sind alle fett. Ich habe das selber erlebt, komm mal mit einem, also in den Kliniken, wo ich in der Pflege gearbeitet habe, komm mal mit einem gesunden Essen da an, anstatt Kantinenfraß oder irgendeine andere Scheiße zu fressen. Die bestellen andauernd Pizza oder Lieferdienste oder dieses Kantinenfressen kannst du immer nicht essen. Deutsche Krankenhäuser haben so unfassbar schlechtes Essen. Das ist Essen, was Leute krank macht, aber das ist nicht das Thema hier. Und dann kommst du selber mal hin und hast was Vernünftiges dabei. Und mindestens eine Person ist da, die sagt, bist du vom Gesundheitstrip oder was? Das ist nicht böse gemeint, auch wenn es böse klingt. Das ist Bedrohung seiner Identität. Ja? Wenn du in Gegenwart von dicken Leuten vernünftig isst, fit bist, sportlich bist, nicht dick bist, bedrohst du sie. Du bedrohst sie in ihrer Identität. Wenn du als Unternehmer erfolgreicher bist als deine Kumpels, bedrohst du sie. Was glaubst du, warum du bei 99% der anderen sogenannten Unternehmercoaches da draußen bestimmte Typen von Unternehmern findest? Und zwar immer die gleichen. Wirklich erfolgreich ist von denen keiner. Das ist eine absolute Rarität. Und wenn die anfangen, erfolgreich zu werden, verlassen die früher oder später, meistens früher, genau auch diese Kollektive. Spannend, nicht wahr? Weil es da gar nicht um Erfolg geht, weil es da gar nicht um Identitätsbildung geht, sondern weil es um Methoden geht. Und das gleiche wie bei diesen Führungskräftentrainings. Da werden dann Führungskräfte hingeschickt und dann kippt man Methoden auf die aus. Die wissen gar nicht, warum sie das machen sollten. Diese Methoden funktionieren nicht, wenn sie nicht mit deinem Charakter verbunden sind. Das ist das Ding. Ja, die sind ja nicht mal falsch. Also vieles davon ist Bullshit, aber trotzdem, da ist Zeug dabei, das funktioniert. Das ist durchaus richtig. Das ist ja kein Geheimwissen. Es ist nicht mit dem eigenen Charakter verbunden. Warum? Weil es um Charakter gar nicht geht. Und ganz im Gegenteil, jetzt, wo dir jemand sagt, hey, mach das anders. Ja, da ist immer so, ja, dann kannst du besser delegieren und dann hast du mehr Zeit für dich und weniger Stress als Führungskraft und da und die Mitarbeiter sind viel motivierter. Ja, das ist das gleiche Konzept wie bei Diäten. Du sagst, in 6 Wochen hast du 10 Kilo weniger. Dieses kurzfristige Ziel motiviert die genauso lange. Was glaubst du, warum Diäten niemals länger als 4 bis 6 Wochen sind? Weil genauso lange dieser psychologische Mechanismus trägt. Und das gleiche machen wir bei den Führungskräftetrainings. Diese ganzen Führungskräfte-Gurus, die jetzt überall auf den Boden ploppen, die euch alle den Scheiß erzählen, ey, nur noch 30 Stunden die Woche, als Führungskraft keine Arbeit mehr, KI macht dich 1000-fach effizienter als Führungskraft, deine Mitarbeiter sind ab nächste Woche super motiviert, du hast nur noch ein tolles Team und bla. Das ist alles Quatsch. Es ist alles kompletter Bullshit. Es gibt dir einen ganz kurzfristigen Boost und dann ist es weg. Und weißt du warum? Weil das entscheidende Thema da drin du selber bist und die meisten von diesen ganzen Coaching-Fuzzis können das einfach nicht. Ja, die haben keine Ahnung, die haben es für sich selber nie gemacht. Mit diesen Leuten, wenn ich mit diesen Leuten rede, mir stellt sie Nackenhaare auf. Die sind genauso auf dem Niveau eines 4-Jährigen unterwegs wie die ganzen anderen. Die haben halt gelernt, was sie anderen Leuten erzählen müssen, damit sie ihnen Geld geben. Die können das selber nicht, sie haben es selber nie gemacht und sie können ihnen nicht zeigen, wie das funktioniert. Und das ist der wichtige Prozess. Und zusätzlich zeigt man in diesen Führungskräftetrainings eben auch, du machst das falsch, mach es so. Hier kriegst du einen massiven inneren Widerstand. Genau deswegen. Ich bedrohe jetzt deine Identität. Ich habe dir gerade gesagt, du hast gehört, dein Unterbewusstsein gehört, du bist schlecht. Wir mögen dich jetzt nicht mehr. Und du hast möglicherweise eben auch keine Ahnung mehr, wer du bist. Und das ist ein schrecklicher Gedanke. Warum? Weil du eben deinen Charakter nicht kennst. Weil dir nie jemand dabei geholfen hat, dein wirkliches Selbst, mit dem du ja geboren wurdest, zu etablieren. Und wenn du das tust, und da kann ich nur aus eigener Erfahrung sprechen, und das war auch für mich ein langer und sehr, sehr harter Prozess, weil ich ja genauso aufgewachsen bin wie ihr alle. Wahrscheinlich noch viel, viel schlimmer als die allermeisten von euch. Wenn du weißt, wer du bist, es ist tatsächlich so, das ganze Außen spielt für dich, ich formuliere es einfach mal so, keine Rolle mehr. Was man natürlich nur so ein bisschen relativieren muss, weil natürlich spielt das eine Rolle, ob ich Geld verdiene oder nicht. Aber es hat mit mir nichts mehr zu tun. Ich fühle mich nicht besser oder schlechter, je nachdem, wie viel auf dem Konto ist. Ich fühle mich nicht besser oder schlechter, je nachdem, wie viel ich heute gearbeitet habe. Ja? Das sind alles Dinge, die mich nicht mehr beeinflussen. Sondern ich weiß ganz genau, wer ich bin, was ich kann. Ich arbeite an mir. Disziplin, Level of Training, Standards. Das sind die Dinge, die mich tatsächlich antreiben, die mich definieren. Das sind alles Dinge, die nur mit mir selber zu tun haben und die ich maximal selbst kontrollieren kann. Alles, was da draußen vorgeht, alles, was ich an Wissen aufnehme und dann auch wieder verwerfe, vergesse, was ich mal glaube, mal geglaubt habe, ist ja für mich der gleiche Prozess. Wir lernen Dinge, wir verlernen Dinge, wir glauben Dinge und dann müssen wir merken, oh, war jetzt nicht so richtig, das andere ist besser und so weiter. Das ist ja ein kontinuierlicher Prozess. Also sich irgendwo fest zu verorten in Glaubenssätzen und Weltsichten ist eine ganz schlechte Idee. Weil damit betonierst du für dich selber deine Identität. Und sobald du da abweichen sollst, sobald du die These aufgeben sollst, der Klimawandel ist menschengemacht, hast du ein Identitätsproblem. Wer bist denn du jetzt? Das hat dich definiert, das macht dich aus, das definiert über dein Kollektiv. Du kannst das nicht tun. Also wirst du anfangen, das zu verneinen, wirst zu negieren, wirst anfangen, dagegen zu arbeiten, dein Ego wird dagegen arbeiten, wirst hochgradig emotional reagieren in den meisten Fällen. Das ist der Grund, warum du mit dieser ganzen links-grün, woken Mischpoke da draußen nicht reden kannst. Du kannst mit Lefties niemals vernünftig faktisch reden, weil die sofort hochgradig emotional reagieren. Die werden sofort aggressiv. Warum? Ja, weil du massiv ihre Identität bedrohst. Die haben sich für dieses Kollektiv entschieden. Das gibt ihnen auch noch eine moralische Überlegenheit in ihrem Kopf. Und dann jetzt kommst du daher und hast ein faktisches Argument, das ihnen auch bewusst ist. Und dann rasten die aus. Das ist der Mechanismus. Das ist der Grund, warum in diesem Moment in Deutschland so gut wie kein Unternehmer an den Themen Unternehmenskultur und Leadership arbeitet, obwohl es die beiden Themen sind, die den allergrößten Impact auf alle Bereiche eines Unternehmens haben. Die haben den allergrößten Effekt auf Kosten und Gewinn, auf Mitarbeiterzufriedenheit, auf das Behalten von Mitarbeitern, auf das Recruiting, you name it. Das ist der größte Impact, den es gibt, dokumentierterweise, bewiesenermaßen, seit sehr langer Zeit, zigtausendfach belegt, wissenschaftlich untersucht und täglich wieder bewiesen. Denn die Führungskonzepte, die Konzepte von Leadership, die ich als einziger in Deutschland teache, sind ja die Konzepte, die die größten Unternehmen der Welt für sich etablieren. Warum tun die das? Siehst du, und da kommen wir zurück auf dieses deutsche Problem. Unsere deutsche Identität, ja, unsere nationale Identität verbietet es quasi, Dinge von anderen zu lernen, die woanders funktionieren. Ja, das war für mich auch so lange ein Rätsel. Also, wenn du Unternehmer bist, dann würdest du in meiner Welt, und das machen wir in der Rising King Academy so, auch immer gucken, okay, was machen andere, möglicherweise aus meiner Branche, ist auch völlig egal, deine Branche, andere Branchen, was machen die, was funktioniert für die besser, wo haben die bessere Ergebnisse, und dann guckst du, wie funktioniert das? Also genau, was tun die da eigentlich? Wie tun die das? Und dann fängst du einfach an, damit zu arbeiten. Du fängst an zu imitieren, zu kopieren, anzupassen, für dich herauszufinden, wie es für dich funktioniert. Und dann wird man besser. Im Sport, wenn du super Tennisspieler werden willst, dann holst du dir den besten Tennistrainer der Welt, weil der ganz genau weiß, wie das funktioniert. Ja, also völlig logisches Konstrukt. Was macht das deutsche Unternehmertum? Es schert sich einen Dreck um den Rest der Welt. Gerade um die USA, die auf allen Ebenen so viel besser wissen, wie man führt, wie man eine Unternehmenskultur aufbaut, wie man einfach unternehmerisch tätig ist. Sie sind einfach so viel erfolgreicher und so viel innovativer. Und in diesem Land geht ein Bruchteil der Unternehmer los, die gibt es ja, ja. Es ist ja nicht so, dass es null ist, ist mir schon klar, aber es ist ja so wenig, so unfassbar wenig. Geht dann los und sagt, okay, wie machen die das, was machen die da, und dann lerne ich das und dann mache ich das und so weiter und so weiter und so weiter. Nee, machen wir nicht. Warum? Weil unsere deutsche Identität das verbietet. Wir können keinen Rat von außen annehmen, weil wir als Deutsche uns sonst vermutlich verlieren würden. Ja, das ist so dieses tiefer liegende, empfundene psychologische Konstrukt, was du natürlich bewusst nicht wahrnimmst. Und das ist das große Problem. Das heißt, immer wenn du Widerstand spürst, wenn du irgendwo siehst, es gibt eine Veränderung zu machen, irgendjemand zeigt dir möglicherweise sogar am Beispiel, was das Ergebnis sein würde, wenn du es anders machst, und du spürst diesen Widerstand, dann weißt du, du wirst jetzt gerade in deiner Identität bedroht. Und das erzeugt diesen Widerstand in dir. Das triggert deine kognitive Dissonanz. Du wirst Begründungen dafür finden, warum das nicht richtig ist, warum es für dich nicht richtig ist, warum es für dich keine Rolle spielt, oder warum du schon richtig bist, warum du schon richtig machst. Ja? Du wirst anfangen, die Realität zu reframen für dich oder sie einfach zu ignorieren. Und du wirst für dich selber ausreichend Argumente finden, warum du gerade jetzt nichts verändern musst. Da kümmern wir uns dann mal drum. Ja, also wir machen ja schon viel richtig. Nee, wahrscheinlich machst du sehr wenig richtig. Und das ist auch nicht böse gemeint. Sondern wenn man genau hinschaut, wirst du wahrscheinlich merken, ohne dass dir jemand wirklich mal Step by Step richtig strukturiert beigebracht hat, wie Unternehmertum funktioniert. Und das passiert in Deutschland nicht, weil es sowas praktisch gar nicht gibt. Auch da bin ich der Einzige, der das in dieser Form anbietet in Deutschland. Naja, da wirst du einfach sehr viele Dinge nicht wirklich gut machen. Du wirst einiges gelernt haben, du wirst einiges vielleicht instinktiv richtig gemacht haben, aber da fehlen sicherlich mindestens nur 80%, die du locker füllen könntest. Und natürlich wirst du von allem und jedem dann die ganze Zeit quasi bedroht, weil du einfach weißt, ja, das funktioniert bei uns aber nicht. Und dann wirst du ein Argument dafür finden, warum das bei euch nicht funktioniert. Warum das da nicht sein kann. Warum das so nicht geht. Warum das für jemand anders funktioniert, aber für dich nicht. Warum jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Und so weiter. Weil all das, was du jetzt glaubst, was du jetzt tust, dich definiert. Und das ist der zentrale Punkt. Und das ist das Besondere an der Rising King Academy. Denn es ist das einzige Unternehmertraining in Deutschland, was Unternehmern, männlichen Unternehmern dabei hilft, genau dieses Dilemma aufzulösen und diesen Kontakt zu sich selber herzustellen und damit die Fähigkeit zu schaffen, mit Fehlern anders umzugehen und dementsprechend auch proaktiv zu agieren, anstatt nur da zu sitzen, wie fast alle, wie ein Kaninchen vor der Schlange, zu bibbern und zu jammern, zu zetern und zu klagen und darauf zu warten, dass die Politik irgendwas dafür tut, dass es wieder so wird wie früher. Denn fast alle Unternehmer in Deutschland wollen einfach zurück in die Vergangenheit. Und ihr seht ja die ganze Zeit, ihr wisst, mir ist das absolut klar, ihr seid ja nicht doof. Ihr wisst, die werden nichts tun. Und dennoch macht es mehr Sinn, sich jeden Tag die Geschichte zu erzählen, die werden hoffentlich mal, die werden wohl mal aufwachen, ja, wir schreiben noch einen Brandbrief, bla. Anstatt einfach mal zu sagen, okay, es ist, wie es ist, was kann ich da tun? Und da wirst du merken, du hast keine Antwort. Sonst würdet ihr ja was anderes tun, wenn ihr wüsstet, was zu tun wäre. So, das heißt, hier kommt der Punkt, jetzt müsste ich die Hand heben und sagen, ich weiß nicht, was zu tun ist. Und jetzt sitzt du in der Falle, weil du gerade dabei bist, deine Identität aufzugeben, weil du bist ja Unternehmer, du weißt ja, was du tust, du hast es ja aufgebaut und das hast du ja gemacht. Ja, es nimmt dir ja keiner weg. Nur, wie geht das Ganze besser? Das heißt, dein Ego muss akzeptieren, oh, wir machen nicht alles richtig, wir können nicht alles, wir wissen nicht alles. Und das ist die ultimative Katastrophe. Denn jetzt droht der Kontrollverlust. Und dieser Wunsch nach totaler Kontrolle, diese German Angst, ja, die ein internationaler Begriff ist, die wissenschaftlich auch gut untersucht ist, dieser Zwang, erst handeln zu wollen, wenn mit 100%iger Sicherheit das Outcome feststeht, wenn ich eine Garantie kriege für das Ergebnis, erst dann bin ich bereit zu handeln. Das ist einmalig und das ist das, was Deutschland so unfassbar lähmt. Denn das gibt es nicht. Das existiert einfach nicht. Diese Sicherheit ist eine absolute Illusion. Und dieser Kontrollzwang in Deutschland, dieses, das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, das ist aber nicht üblich. Und wenn ich das höre, ja, das ist aber nicht üblich. Ja, das habe ich ja so noch nicht erlebt. Und dann darf es auch nicht so sein. Diese Sucht nach Kontrolle ist nichts anderes als ein weiterer Ausdruck der tiefen Angst davor, die eigene Identität aufgeben zu müssen. Das ist der Grund für Micromanagement. Micromanagement ist nichts anderes als ein massiver Wunsch nach totaler Kontrolle und nach der Unfähigkeit, die Volatilität der Welt zu akzeptieren. Und Leute, hier kommt das ganz, ganz große Problem zum Schluss. Ihr könnt es nicht, ihr habt es nicht gelernt, ihr arbeitet nicht dran, es zu etablieren. Jetzt kommen die neuen Generationen. Y, Z, Alpha, whatever. Die haben das noch viel weniger gelernt. Denn in meiner Generation, da war es noch so, die Kinder waren tagsüber draußen, wenn das Wetter gepasst hat, und haben gespielt. Wir waren irgendwann mal weg nach der Schule, vielleicht noch ein bisschen Hausaufgaben, dann waren wir weg, und wenn es dunkel wurde, sind wir nach Hause gekommen. Dreckig, verkratzt, blaue Flecken, whatever. Wir mussten uns selber organisieren. Wir mussten miteinander interagieren. Und wir haben einfach das Spiel kreieren müssen. Dann kam die Generation der Videospiele. Die hat es schon wirklich schlimm gemacht. Und dann kam das Internet und die Social Media. Und Kinder machen in den allermeisten Fällen eben diese Erfahrung nicht mehr. Sondern die sind in einer künstlich kreierten, inszenierten Welt, die extra so gestaltet ist, um sie in bestimmter Art und Weise zu beeinflussen und darin fühlen sie sich auf der einen Seite natürlich ausgeliefert und hilflos, auf der anderen Seite entsteht die Illusion, dass sie es kontrollieren könnten, weil, was machst du mit deinem Daumen auf dem Telefon? Du hast Kontrolle, nicht wahr? Und sie bewegen sich immer in den gleichen Kreisen, immer auf den gleichen Portalen, in der gleichen Bubble. Und diese Fähigkeit, auf die Welt reagieren zu müssen, diese Erkenntnis, nichts ist garantiert und in jeder Sekunde kann sich alles ändern. Diese Erfahrung machen die gar nicht aktiv. Die machen die nicht mit anderen Menschen. Und dann sind sie am Schluss quasi unfähig, mit anderen Menschen zu interagieren. Und das merkt ihr in der Generation Z. Knapp die Hälfte der Leute der Generation Z, die bereits arbeitet, fühlt sich in der Arbeit die ganze Zeit unsicher. Die haben Angst, weil die das niemals gelernt haben. Die sind nicht in der Lage, mit der Welt umzugehen. Und die sind natürlich sofort massiv in ihrer Identität bedroht, wenn die dann auch noch die ganze Zeit von euch gespiegelt kriegen, ihr seid sowieso kacke, ihr könnt ja nichts, Generation Z taugt nichts. Ja? Also letztlich haben wir es mit einer Gesellschaft in einem kollektiven und auch einzelnen massiven Identitätskonflikt zu tun, der verhindert, dass die richtigen Dinge getan werden, dass Veränderungen durchgeführt werden. Einfach aus der Furcht davor, nicht mehr zu wissen, wer man ist und dieses Selbstbild aufgeben zu müssen. Deswegen wird lieber gelogen, betrogen, gefaked, reframed und so weiter, wie verrückt, damit alles so bleiben kann, wie es ist. Hier kommt aber der Kaviar ganz zum Schluss. In dem Moment, wo du eine Veränderung durchführst, kreierst du ja eine neue Identität. Und das kannst du bereits im Vorfeld aktiv in deinem Kopf tun. Du bist ja nicht im Nichts. Und ja, das ist jetzt neu und ja, das ist anders und ja, du weißt auch noch nicht genau, wie das aussieht. Also da ist Unsicherheit dabei. Und das ist ja eine der essentiellen Fähigkeiten, die du brauchst, um im Leben überhaupt vernünftig leben zu können, um ein halbwegs glückliches Leben leben zu können und um irgendwo erfolgreich sein zu können. Du musst diese Bereitschaft haben, in die Unsicherheit reinzugehen, weil du eben weißt, du kannst darauf reagieren. Das ist das Thema Antifragilität. Das ist das Thema Disziplin. Das ist das Thema Level of Standards, Level of Training. Du bist einfach vorbereitet. Du weißt, wie es ist, mit Fehlern umzugehen, weil du ständig bereit bist, welche zu machen, dich zu verändern, neue Erkenntnisse zu sammeln, altes Wissen zu verwerfen und so weiter. Die konstante Veränderung ist dein Konzept. Damit hast du eine ganz hohe Antifragilität irgendwo und dann ist es dir egal. Und du bist bereit, kalkulierte Risiken einzugehen, die so viel höher sind als das, was alle anderen tun. Einfach, weil du weißt, ich werde einen Weg finden, ich werde eine Lösung finden. Und das ist das, was Deutschland fehlt. Das deutsche Unternehmertum hat zu 99% nicht den Glaubenssatz, wir werden Lösungen finden. Sondern es hat den Glaubenssatz, wir sind komplett abhängig und wir brauchen Hilfe von außen und Veränderungen sind schlecht. Das geht in der deutschen Geschichte sehr weit zurück, aber das springt jetzt den Rahmen hier. Grundsätzlich gelten in Deutschland Veränderungen als schlecht, weil sie Unsicherheit erzeugen und weil sie zu einem Identitätsverlust beitragen. Und dann bist du mitten in deiner kognitiven Dissonanz, dann bist du mitten in deinem Ego und dann bist du nicht in der Lage, Dinge zu verändern und du bist dazu verdammt, diesen Weg für immer runterzugehen, obwohl du weißt, er führt dich ins Nichts, in deiner Beziehung, in deiner Gesundheit, in deinem Business. Die Rising King Academy ist der einzige Mastermind für Unternehmer, der sich mit diesen Thematiken befasst und dafür auch strukturiert Lösungen anbietet. Und wenn du genug davon hast, Sklave deiner eigenen Identität zu sein, dann sollten wir beide uns wohl mal unterhalten. Link findest du wie immer in den Shownotes.
So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es doch bitte weiter, teile diesen Podcast und hinterlass mir doch bitte, egal auf welchem Portal du diesen Podcast gehört hast, eine Bewertung. Das hilft mir sehr und vor allen Dingen hilft es anderen dabei, diesen wertvollen Podcast zu finden und ihn auch weiterzugeben.